Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning.
Herzlich willkommen zu Volume 21 der Sendung Zentralquartett Menschenrechte hier und jetzt. Wir sprechen heute über das Thema Menschenrechte in der Schule und der Hintergrund unseres Gesprächs ist ein Projekt, das schon viele Jahre in Salzburg läuft, und zwar das Projekt Menschenrechtsschulen und Kindergärten in der Stadt Salzburg. Und wir sind heute zu dritt hier. Ich begrüße sehr herzlich Conny Vogel, die Mitarbeiterin in unserem Projekt, und Uschi Liebing und ich haben ebenfalls in diesem Projekt zusammengearbeitet. Das heißt, wir haben heute eine etwas andere Rollenverteilung. Wir haben nicht einen Gast, den wir befragen, sondern wir sprechen einfach alle drei über dieses Projekt, in dem wir zusammengearbeitet haben. Wir möchten einsteigen mit unserer Motivation, mit dem, was uns dazu bewegt hat, dieses Projekt zu starten bzw. in diesem Projekt zu arbeiten. Und ich bitte einfach die Conny mit ihrer Motivation und mit dem, was sie dazu bewegt hat, bei uns mitzuarbeiten, zu beginnen.
Ja, also bei mir war es einfach so, dass ich die Menschenrechte natürlich für mich schon immer ein wichtiger, zentraler Punkt waren in meiner Arbeit als Pädagogin. Und durch mein Studium Global Studies, das ich dann noch dran gesetzt habe, war es irgendwie für mich ganz interessant, das auf was man halt auf globaler Ebene so wichtig ist, auf diese lokale Ebene zu bringen. Und deswegen war ich einfach voll begeistert von einem Projekt, das sie in Salzburg, in meiner Heimatstadt, dafür einsetzt, dass Menschenrechte in Schulen umgesetzt werden, und zwar nicht in Form von Workshops vielleicht oder so, sondern wirklich auf einer Ebene mit Lehrpersonal, mit Schülerinnen, alles, was rund um die Schule herum sich fühlt. Und das war eigentlich so meine Motivation, wo ich mir gedacht habe, okay, das kann man umsetzen, da kann ich vielleicht auch im System was verändern, ohne da wirklich im Schulsystem sein zu müssen.
Genau. Wie? Und du bist vor 2 Jahren eingestiegen?
Gut zwei Jahre
in dieses Projekt dazugekommen, genau.
Genau, also habe jetzt auch schon einige Erfahrungswerte, wie es dann so wirklich im Projekt war. Aber die Motivation war einfach wirklich auf lokaler Ebene was zu machen.
Genau. Mhm. Ja, vielleicht erinnerst du dich, das war ja auch unsere Motivation damals, mit dem Projekt zu beginnen. Das war, glaube ich, im Jahr 2010, wenn ich das richtig erinnere.
Das hätte ich mir auch so gedacht. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber in etwa 2010.
Ja. Und wir hatten damals ja den Hintergrund, damals gab es also die Menschenrechtsstadt Salzburg, den Beschluss aus dem Jahr 2008. Und die Stadt Salzburg ist damals als Menschenrechtsstadt der Charta für den Schutz der Menschenrechte in der Stadt beigetreten. Und im Rahmen dieser Charta ist das Thema Menschenrechtsbildung ein zentrales Thema. Also quasi das Anliegen, in einer Menschenrechtsstadt auch die lokale Bevölkerung, die Stadtbevölkerung sozusagen zu adressieren mit Bildungsangeboten unterschiedlichster Natur und zu unterschiedlichen Themen. Und das war das, warum wir, die wir beide in der Menschenrechtsstadt einfach sehr aktiv gewesen sind, warum wir gesagt haben, ja, wir tragen das an die Politik heran und schauen, ob wir da eine Finanzierungsmöglichkeit, ein Projekt aufstellen können, dass dieses Thema in die Schule hineinträgt. Vielleicht, soweit ich mich erinnere, haben wir deswegen auch gesagt, Schulen sind besonders wichtig, weil Schulen einfach alle Menschen einer bestimmten Altersgruppe erreichen. Ja, also wenn du ein außerschulisches Angebot machst, dann ist das immer nur für einen Teil Personen zugänglich, attraktiv, interessant. Und die Schule ist sozusagen als Institution der Ort, durch den alle Menschen eines bestimmten Alters durchgehen.
Das ist richtig. Es war einfach die Motivation dahinter, In der Menschenrechtsbildung, wir haben ja auch vorher schon im Rahmen der Plattform für Menschenrechte Menschenrechtsbildung gemacht, in der Menschenrechtsbildung Mainstreaming zu erreichen. Das heißt, so wie du das geschildert hast, Schule, jedenfalls sozusagen die Pflichtschulen, ist eine Bildungsinstitution, die im Grund alle Jugendlichen, Kinder, Jugendlichen einer Generation erreichen kann. Und unsere Idee war, wenn wir Menschenrechte in einer Stadt verankern wollen, ist es wichtig, sie in den Mainstream zu bringen, das heißt in die Breite zu bringen und Menschenrechtsbildung auf einer möglichst breiten Basis anzusetzen. Und der zweite Gedanke war sicher auch der, dass Menschenrechtsbildung möglichst früh ansetzen sollte. Das heißt, ja, Erwachsenenbildung ist gut und schön. Eine Erfahrung dabei ist halt bei diesen Angeboten für Erwachsene, du erreichst mit Menschenrechtsbildung meistens die, die schon in irgendeiner Weise motiviert oder sensibilisiert sind für Menschenrechte. Und wenn du möglichst junge Menschen erreichst, erreichst du sie in einer Phase, wo Bildung noch sehr viel mit der Sozialisation, mit dem, ja, mit dem Orientieren, mit dem sich Orientieren, mit Lebensentwürfen zu tun hat.
Und die Conny hat es ja schon gesagt, also das, was eigentlich dieses Menschenrechtsschulprojekt, so wie wir uns das sozusagen überlegt hatten und so wie wir das gerne umsetzen wollten, unterscheidet von anderen, das ist ja eigentlich die unterschiedlichen Ebenen, auf denen wir aktiv geworden sind oder versucht haben, aktiv zu werden. Also einfach zu versuchen, nicht nur eben ein Angebot für Schülerinnen zu machen, sondern eben Lehrerinnen einzubeziehen, Direktorinnen, Direktoren einzubeziehen, Eltern mit einzubeziehen und den Sozialraum um die Schule herum mit einzubeziehen. Also wirklich mit einem ganzheitlichen Konzept und niemand sollte die Schule verlassen, ohne das Thema Menschenrechte sozusagen aus ganz verschiedenen Aspekten als relevant für ihn selbst zu oder sie selbst eben zu erkennen. Also das war so schon diese Idee.
Was hast du da für Erfahrungen gemacht mit dieser Idee? Die hast du sozusagen kennengelernt, schon wie du eingestiegen bist und es hat auch schon eine Praxis dazu gegeben. Wie hast du das erlebt in der Zeit, wo du im Projekt gearbeitet hast?
Ja, ich habe da sehr viele unterschiedliche Dinge erlebt, also die teilweise sehr gut gelaufen sind, teilweise eben auch nicht so gut. Ich meine, ich habe da nur viel mehr Erfahrungspunkte wie ich. Aber in die zwei Jahre, wo ich einfach dabei war, war es wirklich so, dass es hat von Anfang an eine Schule gegeben, mit der man super zusammengearbeitet hat, die sehr engagiert war, wo auch viele Projekte von Schülerinnen allein auf die Beine gestellt worden sind, wo das auch immer wieder von Lehrpersonen unterstützt worden ist. Genau, aber dann auch wieder andere Schulen, die das irgendwie auch gar nicht so wollten, wo vielleicht auch das Lehrpersonal ein bisschen abgeblockt hat. Und irgendwie so dieser ganz schulische Aspekt nie so ganz zum Tragen gekommen ist. Also es hat immer wieder Versuche gegeben, aber dass man wirklich jetzt das ganze Lehrpersonal einbezieht oder eben auch den ganzen Sozialraum, das habe ich eigentlich nie erlebt, dass wirklich alle Player mitgespielt haben.
Ich muss mal eins zum Rahmen noch sagen, weil es könnte jetzt bei den Zuseherinnen und Zusehern der Eindruck entstehen, wir haben jetzt flächendeckend die Schulen der ganzen Stadt Salzburg bespielt mit dem Projekt. Das war natürlich nicht der Fall. Dafür haben wir bei Weitem nicht die Ressourcen gehabt oder haben sie nicht, sondern es sind immer so in etwa zwei Schulen gewesen, die wir meistens zeitversetzt über zwei Schuljahre oder dann häufig war die Begleitungszeitraum auch länger, 3 bis 4 Jahre hinweg begleitet haben in diesem Prozess hin zu einer Menschenrechtsschule.
Und es hat sich einfach auch dann noch einmal gezeigt, dass das sozusagen je nach Schulstandort und je nach Schultyp, einfach die Voraussetzungen sehr unterschiedlich sind, jetzt auch zum Beispiel im Hinblick auf die Elternarbeit oder im Hinblick auf die sozialräumliche Arbeit, weil natürlich eine Schule, die sich an fast erwachsene junge Menschen richtet, die quasi sozusagen eine Berufsschule schon beinahe ist oder eine berufsbildende Schule, einen anderen Sozialraum hat, ein anderes soziales Umfeld hat als eine Schule, die Volksschule oder Kindergarten mit umfasst. Und genauso ist es natürlich auch sozusagen mit der Rolle der Eltern, die verändert sich auch in Schule oder im Hinblick auf Schule, je nachdem, wie alt die Kinder oder Jugendlichen dann eben sind, die quasi jetzt eben im Vordergrund stehen. Ich meine, wir haben an sozialräumlichen Partnern zum Beispiel eben dann auch ein Jugendzentrum gehabt oder Jugendorganisationen, die ein außerschulisches Freizeitangebot machen und sich dabei auch sehr stark mit dem Thema Menschenrechte beschäftigen. Wir haben auch Exkursionen sogar gemacht.
Ein Beispiel für so ein sozialräumliches Arbeiten, das mir einfällt und das sozusagen sowohl positive wie negative Erfahrungen gebündelt hat, ein bisschen, war die Kooperation einer Volksschule und eines Kindergartens in einem Stadtteil in Salzburg. Wie wir eingestiegen sind in diese Begleitung mit diesen beiden Einrichtungen, war es so, dass da schon eine Kooperation gegeben hat, die sich durch die Arbeit in dem Projekt dann vertieft hat. Und das war eigentlich sehr schön zu sehen, wie da an den Schnittstellen gearbeitet werden hat können. Das war so, dass da eine hohe Motivation gegeben hat, sowohl vom Kindergarten wie von der Volksschule, da zusammenzuarbeiten im Übergang von den Kindern, die nach dem letzten Kindergartenjahr dann in die Volksschule gewechselt haben, die darauf vorzubereiten und darauf einzugehen, ein Stück weit auch sozusagen Inhalte mitzunehmen und die Übergänge zu gestalten. Die negative Erfahrung war der, dass da mit einem Leitungswechsel dann eigentlich sehr abrupt diese Kooperation geendet hat und dass es dann über 2-3 Jahre hinweg nicht mehr möglich war, diese Schnittstellenarbeit zwischen Kindergarten und Volksschule zu machen, wo sich gezeigt hat, dass bedingt da sicher durch das System, wie Schulen und Kindergärten halt einfach ticken, sehr vieles eben top-down läuft. Das heißt, sehr vieles an der Schulleitung oder an der Kindergartenleitung liegt, ob es da eine Offenheit, ein Interesse dafür gibt oder nicht.
Ja, was ich jetzt so erlebt habe in den 2 Jahren, war eigentlich, dass es schon viel, also sehr individuelle Projekte an Schulen gegeben hat, die einfach wirklich auch ans Alter gut angepasst wurden und dass man immer Partner gefunden hat, die einfach passend waren, genau eben für Mittelschule, ein Jugendzentrum, mit dem man zusammenarbeiten kann, das die Thematik Menschenrechte bearbeitet, an anderen Schulen vielleicht Partner von außerhalb, wo dann Schüler, Schülerinnen mal arbeiten können oder wo einfach gerade die Thematik für das Alter passt, dass man die in die Schule reinholt. Und das, glaube ich, hat eigentlich immer ganz gut funktioniert.
Genau das. Also was Sie, wo ich mich so ein bisschen dem Beppo anschließe, ist sozusagen diese Frage nach der Hierarchie. Ich muss sagen, ich habe mir eigentlich vorher das mit der Hierarchie im Schulsystem nicht ganz so drastisch vorgestellt. Und ich meine damit jetzt eigentlich gar nicht dass das jetzt ein durch und durch autoritäres System ist oder so, ganz und gar nicht, sondern einfach diese Schlüsselrolle von Personen, die da in einer Leitungsfunktion sind, dass da quasi also so ein Projekt und so eine Kooperation damit steht und fällt und dass in dem Moment, wo sozusagen eine Leitungsperson kurz vor dem Ausscheiden ist oder ausscheidet oder eben sich verändert, sich sozusagen die ganze Dynamik in so einem Kollegium verändert. Und Also das, da muss ich auch sagen, so ein bisschen auch geprägt durch die Kinder in die meine Schule, durch die Schulen, in die meine Kinder gegangen sind, habe ich so eher so diese Wahrnehmungen gehabt von Schulen, die sich verständigt haben über so ein gemeinsames Weltbild und einen gemeinsamen Zugang und eine gemeinsame Weltanschauung. Und dann habe ich über die anderen Schulen, die wir im Kontext des Menschenrechtsschulprojekts kennengelernt haben, gesehen, da gibt es Schulen, da versteht sich das Kollegium gar nicht als Team, vielleicht auch natürlicherweise, weil 50 Leute ein Team ist eh schon einfach eine schwierige Situation. Und da ist natürlich die Rolle von einer Leitungsperson einfach eine andere, als wenn du eine kleine Schule hast, die eben 8 Personen oder 10 Personen hat, die sich dann relativ regelmäßig austauschen können und die sich relativ regelmäßig auch verständigen können über ihre Zielsetzungen und dann im nächsten Schritt eben auch mit Eltern einen Dialog treten können und mit den Eltern auch sozusagen versuchen, einen gemeinsamen Deutungsrahmen für das aufzubauen, was Schule eigentlich sein kann. Ne?
Ja, das finde ich, hat man auch gesehen, dass da je größer eigentlich auch die Schulen werden, diese gemeinsame Norm für dann, wie setzen wir auch Menschenrechte um. Also auch wenn es für alle Lehrpersonen vielleicht wichtig ist, dass Menschenrechte gelehrt und gelebt werden, aber trotzdem die Umsetzung ganz unterschiedlich ausschauen kann, das Verständnis dafür ganz unterschiedlich ist.
Ja.
Und da haben wir ja eh Campus Rüttli in Berlin eben besucht, wo man einfach gesehen hat, wie es halt sehr gut ausschauen kann. Also dass wirklich alle zusammenhelfen, sie als ein Campus verstehen, die Elternarbeit auch ein bisschen mehr forciert wird und einfach geschaut wird, wo haben wir ein Problem, wie können wir das gemeinsam als Schule vielleicht auch lösen. Mhm. Also wo es auch Notfallhandy gibt, wo man anrufen kann oder solche Sachen.
Ja, ja.
Also für uns war ja im Projekt sehr wichtig, dass wir nicht nur über Menschenrechte reden wollen und Menschenrechtsinhalte sozusagen in den Unterricht hineintragen wollen. Das ist ja die, sagen wir, eher leichtere Übung, weil jetzt ein Workshop-Angebot zu basteln zu Menschenrechtsthemen und das dann an verschiedenen Schulen anzubieten und auch durchzuführen. Das hat die Plattform für Menschenrechte über Jahrzehnte hinweg immer wieder gemacht. Das, was uns daran nicht befriedigt hat, war ja die fehlende Nachhaltigkeit, dass dann sozusagen die Menschenrechte auch wirklich in der Praxis, im Schulalltag, in der Schulkultur ankommen und eine Rolle spielen. Und da ist so ein wesentliches Element, das für uns wichtig war, dann in der Begleitung natürlich Partizipation. Und das hat sich im Schulalltag dann doch oft als sehr schwierig herausgestellt, weil das System Schule ja eigentlich nicht auf Partizipation ausgerichtet ist. Und zwar bei allen Stakeholdern und eigentlich auf allen Ebenen hat sich das als schwierig erwiesen. Ihr habt die Elternarbeit angesprochen. Das ist so ein Bereich, wo jetzt auch unabhängig oft vom Willen oder vom Bemühen der Motivation von Lehrerinnen oder auch Leitungspersonen, das oft nicht gelungen ist, auch im Projekt nicht gelungen ist, da Elternarbeit zu etablieren, die partizipative Elemente enthält.
Und ganz oft wird sozusagen dann also sozusagen das Argument ins Feld geführt, naja, die Eltern sind so eine heterogene Gruppe, die sind zum Teil schulkulturfern, weil sie andernorts schulisch sozialisiert worden sind. Aber das ist für mich eben auch nur ein Teil der Wahrheit, weil ich auf der anderen Seite eben auch dann immer denke, wir haben oft darüber gesprochen, es geht auch sozusagen um die Haltung der Lehrerinnen und der Lehrpersonen gegenüber dieser Heterogenität. Du hast es ja jetzt genannt, sozusagen es fehlt eine gemeinsame Norm. Ich glaube, es fehlt auf ganz vielen Ebenen sozusagen eine gemeinsame Norm. Die Kinder kommen vielleicht mit unterschiedlichen Wertvorstellungen, die Eltern haben unterschiedliche Wertvorstellungen und vielleicht haben die Lehrenden auch unterschiedliche Wertvorstellungen. Aber ich habe immer die Wahrnehmung, dass die Lehrerschaft dann doch deutlich weniger heterogen ist, als die Schülerschaft oder die Elternschaft.
aber dass es da auch zu wenig Reflexion darüber gibt, dass man dieser Heterogenität anders begegnen kann, anders begegnen muss, dass man damit sozusagen konstruktiv und mit so einem normativen Hintergrund Menschenrechte eben begegnet. Also das war für mich tatsächlich ein Frusterlebnis. Ja. Also ich habe dann das Gefühl gehabt, naja, solange wir einen Workshop anbieten, der jetzt Lehrerinnen entlastet, sind wir eigentlich willkommen. Aber wenn wir quasi dann in einer Rolle auftreten, wo wir sagen, ja, was könntet ihr dazu beitragen, was wollt ihr beitragen, was sollt ihr beitragen oder so, dann wird es schon einfach komplizierter und schwieriger. Und natürlich ist der Ressourcenmangel bei den Lehrerinnen ein Riesenthema. Also ich war an keiner Schule, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass die Lehrpersonen sehr ausgepowert sind. Ja? Also dass die das Gefühl haben, sie stehen sozusagen mit dem Rücken zur Wand oder sind einfach sehr gefordert. Ne?
Genau, das habe ich auch das Gefühl gehabt. Also dass dann auch diese Reflexion vielleicht auch gar nicht passiert, weil oft die Ressource Zeit fehlt, also weil einfach ja, keine Zeit mehr da ist, um sich darüber überhaupt Gedanken zu machen, sondern dann sagt man halt, naja, man hat eine WhatsApp-Facebook-Gruppe mit den Eltern und schickt da die Infos aus und das muss reichen, obwohl eigentlich der Kontakt auch wichtig wäre, um vielleicht zu erfahren, was ist vielleicht für die Eltern wichtig, wie braucht das Kind daheim noch irgendeine Unterstützung, also dass da einfach auch Kontakt da ist und da dann einfach gesagt wird, nein, ich tue eh schon genug in der Schule, ich bin bis oben hin voll und eigentlich möchte ich da auch nicht noch mehr Ressourcen reinstecken. Genau, das Gefühl habe ich auch oft gehabt. Dass
also das Thema Heterogenität und Vielfalt hat uns ja eigentlich über die ganzen Jahre hinweg in allen Schulen war das ein Thema, ein bestimmendes Thema. Ich muss ja sagen, der Begleitungsprozess hat ja so funktioniert, dass wir nicht mit vorgegebenen Themen, mit einem Bauchladen von Themen an die Schule herangetreten sind, sondern gesagt haben, was sind eure Themen? Was spielt bei euch im Schulalltag, in der Schulkultur, im Unterricht, aber auch darüber hinaus eine Rolle? Ja? Und da haben wir Themen herausgefiltert gemeinsam und da war das Thema Vielfalt mehr oder weniger explizit immer da und sozusagen der Umgang mit Vielfalt hat eine große Rolle gespielt. Da ist auch deutlich geworden, wie Vielfalt einfach viele Konflikte produziert im Schulsystem, weil das Schulsystem nicht darauf eingerichtet ist. Ja. Vielleicht zwei kurze Beispiele, wo ein Konflikt sozusagen außerhalb der Schule stattgefunden hat. Das war die Volksschule und Mittelschule Liefering, die wir als erste Schule begleitet haben. Die haben dann, das war schon nach dem Begleitungsprozess, einen Fußgängerübergang, einen Zebrastreifen installiert an der Schule, um eben einen besseren Schutz im Straßenverkehr für die Schülerinnen anzubieten. Und der war bunt gefärbt als Signal für Vielfalt und für Offenheit und für das Bewusstsein, wir sind Menschenrechtsschule. Das hat jetzt in der Schule selber, soweit ich das mitbekommen habe, sozusagen, da hat Einigkeit darüber geherrscht. Das war sozusagen wirklich das Bild. So wollen wir als Schule uns im öffentlichen Raum präsentieren. Aber es hat im Stadtteil enorme Konflikte hervorgerufen, teilweise auch bei den Eltern der Schülerinnen und Schüler. Anderes Beispiel, das glaube ich in fast allen Schulen stattfindet, ist, du hast es angesprochen, Lehrpersonen sind ja häufig sozusagen zum größten Teil Österreicherinnen und Österreicher. Oft sind es nur muslimischen ReligionslehrerInnen an den Schulen, die in gewisser Weise Migrationshintergrund repräsentieren. Und bei den Schülerinnen und Schülern ist es aber häufig so, gerade in städtischen Schulen eben,
90% nicht-deutsche Familiensprache.
Genau, nicht-deutsche Familiensprache haben. Und dann entsteht so ein Gegenüber, ein Spannungsverhältnis auf mehreren Ebenen. Das ist schon mal die Sprache ein Faktor, aber eben nicht nur, sondern soziale Verhältnisse, religiöse, kulturelle Prägungen, die sehr unterschiedlich sind. Und mit diesen Spannungssituationen haben wir eigentlich fast immer an den Schulen zu tun gehabt.
Und das wirft natürlich, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, das wirft natürlich dann auch immer wieder mal die Frage auf, wo ist jetzt eigentlich noch Erziehungsarbeit zu leisten, wo müssen Eltern Erziehungsarbeit leisten und wo beginnt der Bildungsauftrag der Schule? Also, und da findet eine unterschiedliche Abgrenzung statt. Und also nur um ein Beispiel zu nennen, da ging es um die Frage auch, sollen wir Frühstück an der Schule anbieten, soll ein Frühstück angeboten werden? Ist es nicht sozusagen Teil des elterlichen und familiären Erziehungsauftrages, dass man die Kinder eben nicht ohne Frühstück das Haus verlassen lässt und dass man in der Früh sozusagen ein ruhiges Setting etabliert, in dem Kinder gemeinsam frühstücken? Und da prallen dann einfach ganz harte soziale Realitäten, die vielleicht ganz anders strukturiert sind, weil die Mütter um 7 arbeiten müssen oder die Väter aneinander mit einem eher, ich sage jetzt mal, bildungsbürgerlich geprägten Verständnis von Familienalltag, der eben mit einem gemeinsamen Frühstück beginnt und dann vielleicht einem gemeinsamen Weg zur Schule, wo ein Elternteil die Kinder begleitet, was sich aber in der Realität vieler Familien eben einfach nicht mehr spiegelt. Und da ist Schule, glaube ich, extrem gefordert. Und unsere Erfahrung ist, dass Schule da aber auch eigentlich überfordert ist und dass wir mit dem Menschenrechtsschulprojekt da eigentlich keine gute Antwort drauf liefern konnten. Zum Teil auch, glaube ich, weil wir nicht genügend Ressourcen hatten. Das muss man ganz ehrlich sagen. 10 Wochenstunden bezahlte Arbeit in der Schule erzählt ja nicht Sozialarbeiterinnen oder.
Weil wir keine fertigen Antworten liefern wollten, sondern eher das Idealbild hatten, sozusagen wir entwickeln im Prozess gemeinsam mit den Akteurinnen der Schule Antworten auf diese Fragen. Aber das ist, ja, sagen wir mal, nur sehr teilweise gelungen.
Ja, aber eben an dem Beispiel, das du genannt hast, Uschi, sieht man auch wieder, das fehlt halt dann an finanziellen Ressourcen, aber auch an den Zeitressourcen, weil welche Lehrperson kommt da eine halbe Stunde früher? Und wer übernimmt dann die Aufsicht für die Kinder, die ja dann ab dem Zeitpunkt, wo sie in der Schule sind, hat man die Aufsichtspflicht und genau, geht sich das überhaupt aus, dass man das schafft und wer bezahlt das Frühstück? Und das sind dann einfach Fragen, die halt wieder sagen, dass es einfach an ganz vielen Ressourcen eben an Schulen auch fehlt.
Und ich glaube, was dazu kommt, also wir haben ja kürzlich darüber gesprochen, anlässlich eines PH-Workshops an der Pädagogischen Hochschule. Also eigentlich müssten Schulen ein anderes Rollenverständnis entwickeln, um auf die Heterogenität und auf die soziale Heterogenität in den moderneren Gesellschaften antworten zu können. Und einfach da auch sozusagen ein gemeinsames identitätsstiftendes Angebot zu setzen, was eben erlaubt, gemeinsam Normen zu entwickeln, sich darüber zu verständigen und zu sagen, das ist das, was für uns als gemeinsam lebende Kinder, Jugendliche eben relevant ist. Und ich glaube, dieses Verständnis von Schule als einer gesellschaftlichen Institution, das ist auch bei den Studierenden nicht wirklich vorhanden und auch schon gleich gar nicht im Hinblick darauf, dass es ja auch darum geht, welche Zugänge zu Menschenrechten haben die Schülerinnen hinterher? Wie wird ihre soziale Position in der Gesellschaft eigentlich geprägt oder verengt oder ermöglicht durch Schule? Was habe ich denn da für eine Rolle, ne? als Lehrperson oder als Schule?
Ich glaube, dass da in der Ausbildung eben auch keine Reflexion stattfindet. Oder vielleicht wäre es auch eine Möglichkeit, da eine gemeinsame Norm irgendwie zu finden als Studierende. Was ist in der Schule wichtig? Was soll ich eigentlich den Schülern und Schülerinnen beibringen, jetzt nicht nur an, wie rechnet man am besten plus minus, sondern wie lebe ich am besten mit anderen Menschen zusammen, um damit alle ein gutes Leben haben können. Mhm. Das wäre vielleicht auch in der Ausbildung schon ein Punkt, den man reflektieren muss, bearbeiten muss, damit man auch vorbereitet ist und auch eine Vorbereitung eben auf Überforderung. Wie ist dann wirklich in der Praxis? Weil ich weiß vielleicht auch gar nicht, wie ist das, wenn ich ein paar langsame, ein paar superschnelle Kinder in der Klasse habe. Wie gehe ich mit dem um, wenn nicht alle gleich schnell den Stoff lernen? Und das führt auch oft zu Überforderung. Und dann muss ich mit den Eltern auch noch irgendwie umgehen können. Und das sind einfach ganz viele Dinge, die kann man in der Theorie eigentlich nicht lernen. Und ich glaube, es ist halt auch oft an der PH dann auch nicht möglich, solche Dinge so vorzubereiten, dass die Lehrpersonen dann im Alltag nicht überfordert sind, wenn sie dann anfangen im Schulalltag.
Gell? Das Thema Ausbildung, da assoziiere ich dann durchaus auch noch eine aus meiner Sicht positive Erfahrung aus dem Projekt, weil wir haben mit zwei berufsbildenden Schulen, Schultypen zusammengearbeitet im Laufe des Projekts, wo es zum großen Teil um Sozialberufe gegangen ist, Ausbildungen zu Sozialberufen. Und da habe ich den Eindruck gehabt, da ist sozusagen die Kompatibilität mit dem, was wir prozessorientierten Menschenrechtsbildungsaneignungen wollen, größer gewesen, um einiges größer gewesen als jetzt beispielsweise an Pflichtschulen.
Die keinen sozialen Schwerpunkt haben, genau, muss man einfach dazu sagen.
Ich glaube, es hat damit
zu tun, dass das soziale Lernen da gar nicht so ein und der Sozialbereich gar nicht im Fokus.
Und damit da eben, wie ihr schon gesagt habt, die Ressourcen auf allen Ebenen im Grund fehlen dafür. Und bei diesen beiden Schulen habe ich das Gefühl gehabt, da gibt es mehr Andockpunkte und auch zumindest punktuell mehr Bereitschaft, sich auf so einen Prozess einzulassen. Das war eine durchaus interessante Erfahrung, vor allem in der einen Schule, in der Caritas-Schule, wo es ja hauptsächlich erwachsene Schülerinnen und Schüler waren, mit denen wir zusammengearbeitet haben, neben den Lehrpersonen. Das hat den Nachteil gehabt, dass da sozusagen keinen unmittelbaren Sozialraum gegeben hat, weil die Schülerinnen und Schüler jetzt nicht sozusagen aus dem Stadtteil waren und auch keine Verbindungen zum Stadtteil im Grund da waren. Aber der weitere Sozialraum waren dann eigentlich ihre Berufsfelder, weil sie ja auch schon Berufspraktika in Sozialberufen gemacht haben während der Schulausbildung. Und das hat, finde ich, sehr gut mit unserem Konzept zusammengepasst. Aber unser Wunsch wäre ja natürlich trotzdem gewesen, sozusagen Menschenrechte gerade auch in den Pflichtschulbereich hineinzutragen.
In den regulären Pflichtschulbereich? In den
regulären, ja.
Und ich kann mich noch erinnern, wir hatten ja auch mal das Thema Demokratielernen aus Anlass der Landtagswahlen. Da finde ich, ist es eigentlich sehr gut gelungen, sozusagen auch Schülerinnen noch einmal zur Auseinandersetzung mit dem Thema zu bewegen. Und du hast auch einige Workshops jetzt wieder noch gemacht rund um das Thema Wahlen.
Genau, und das hat eigentlich auch immer ganz gut funktioniert. Also das waren eben dann auch ältere Schülerinnen, also ich denke mal so ab 16, 17. Und da funktioniert es dann einfach auch. Das waren eben auch wieder berufsbildende Schulen, wo eben der Fokus auch mehr auf Sozialem liegt. Da diskutiert man gern einmal auch über Themen wie eben, wen wähle ich oder wieso darf ich nicht wählen, würde ich gern wählen, wen würde ich wählen, solche Dinge. Genau, das war eigentlich sehr ertragreich, würde ich mal sagen, was da rausgekommen ist. Und schon eben auch immer dieser Wunsch, ich will ja an der Schule mitbestimmen dürfen.
Und das macht gleichzeitig aber wieder dieses Spannungsfeld auf, weil dann geht es um die Frage, wie gestalte ich denn Mitbestimmung so, dass sie handhabbar ist in einem ressourcenknappen Schulalltag und kann ich denn wirklich, frei wählbare Workshops umsetzen oder ist das nicht nochmal zwei zusätzliche Tage, um das Chaos dann ein bisschen zu sortieren oder so? Oder wo können Schülerinnen Mitbestimmung praktizieren
keine Ahnung, eben wenn es um ihre eigenen Social-Media-Geschichten geht oder was auch immer. Also ich denke, da wird dann das Spannungsfeld auch gleichzeitig wieder sehr deutlich. Ne? Ja. Und also was mir schon auch deutlich geworden ist, ist, wie eng das institutionelle, hierarchische Korsett ist, in dem sich Schule bewegt. Ja? Also Stichwort Bildungsdirektion oder Stichwort Curriculum, Stichwort Lehrplan, Stichwort also Umsetzung von Vorgaben. Es gibt ja auch Qualitätszyklen, Qualitätsvorgaben, Qualitätsmanagementprozesse, an die sich dann Schulen eben halten müssen. Und
wo wir zum Teil ja eingestiegen sind. Ne? Ja. Also in einem Fall, in einer Schulbegleitung, haben wir sozusagen hat die Schule selbst entschieden, dann den Qualitätsmanagementprozess sozusagen zu verknüpfen mit dem Projekt. Das hat sicher den Vorteil gehabt, dass das Synergien möglich gemacht hat mit dem, was sozusagen vom System der Schule sowieso an Entwicklung vorgegeben war, an Entwicklungsschritten. Es hat aber auch den Nachteil gehabt, da haben wir die Erfahrung machen müssen, dass das für die Akteurinnen und Akteure an der Schule, gerade auch für die Lehrerinnen und Lehrer, etwas Aufgesetztes war, ein Stück weit was sogar aufoktroyiertes, wo man gemerkt hat, okay, das kommt jetzt von außen, von oben, unter Anführungszeichen. Und es hat sehr wenig intrinsische Motivation gegeben von Seiten der Lehrpersonen oder des Lehrerinnen-Teams, da auch wirklich mitzumachen.
Genau, also was ich auch so erlebt habe, war, es hat halt immer so, also wir haben in Steuerungsteams eben gearbeitet, wo eben wir mit meistens Direktor oder Direktorin und ein paar Lehrpersonen, die halt engagiert waren, mitmachen wollten, zusammengearbeitet haben. Und über dieses Steuerungsteam hinaus haben es oft nicht geschafft, mehr Lehrerinnen und Lehrer einzubinden, weil gerade wenn die Schulen aggressor sind, das gar nicht so möglich ist. Und da vielleicht auch das Wissen darüber, was machen wir, für was wären wir eigentlich da, in Schulen manchmal ein bisschen untergegangen ist. Also das hat dann nicht alle ganz so erreicht, wie wir das gern gehabt hätten, um wirklich alle auch einbinden zu können, weil einfach eine Schule mit 50 Lehrpersonen, da erreicht man einfach nicht alle, wenn man nur 2 Jahre da ist. Für das sind die Schulen einfach zu groß.
Genau. Vielleicht, wenn wir über Sozialraumorientierung sprechen, dass wir noch das größere Umfeld von Schule ein bisschen mitbedenken. Du hast schon die Bildungsdirektion angesprochen. Dann, wir haben am Anfang jetzt von der Entstehungsgeschichte und unserer Motivation her gesagt, dass ein Kontext die Menschenrechtsstadt Salzburg war und ist. Und natürlich spielt die Politik, die Bildungsdirektion, das heißt sozusagen das politische und Verwaltungsumfeld, auch eine große Rolle. Das haben wir für das Projekt gemerkt. Und wenn ich jetzt nur die Geschichte der Menschenrechtsstadt Salzburg hernehme, wo mit viel Elan und mit viel Engagement gestartet worden ist und eine Reihe von Initiativen und Projekten jetzt die ersten Jahre auch umgesetzt wurden und das dann aber durch die politische Konstellation eigentlich sehr stark in den Hintergrund gedrängt worden ist. Und das haben wir im Menschenrechtsschulprojekt auch gespürt, die fehlende politische Unterstützung für das Projekt, auch das fehlende Interesse, muss man sagen, an Menschenrechtsbildung an den Schulen in der Stadt Salzburg. Und das hat sich natürlich auch in unseren Ressourcen ausgewirkt, weil wir immer auf einem ganz minimalen finanziellen Level arbeiten mussten. Und das hat sich sicher auch nachteilig dafür ausgewirkt, dass wir an einer Schule wirklich jetzt intensiver und jetzt gerade an größeren Schulen auch breiter arbeiten hätten können.
Ja, und ich bin auch ziemlich davon überzeugt, dass sozusagen diese zunehmend polarisierte Debatte über Zuwanderung, Migration, Asylzuwanderung, Fremde etc., dass die schon auch dazu beiträgt, dass es einfach ein insgesamt größeres Spannungsverhältnis in den Schulen gibt zwischen eben einerseits dieser doch eher homogeneren Lehrerinnenschaft und diesen sehr heterogenen Schülerinnenschaften und dass da einfach so ein unausgesprochenes Machtverhältnis stärker wahrgenommen wird, vielleicht noch als vorher, weil die einen quasi diejenigen sind, die ohnehin dazugehören und deren Zugehörigkeit nicht in Frage steht, und die anderen, die sind die ja eigentlich nicht dazugehören oder, wenn alles mit rechten Dingen zugehen würde, nicht dazugehören würden etc., also die zumindest sozusagen als die Fremden und nicht eigentlich dazugehörenden betrachtet werden. Also ich glaube, dass das auch noch einmal eine Rolle spielt, einfach als ein Kontext, in dem Schule stattfindet und in dem Schule so tut, als sei sie neutral. Und das ist, glaube ich, eben nicht möglich, dass man da sozusagen sich neutral verhält oder geriert in dieser Situation. Ne?
Ja, da taucht diese Frage auf, die ja im gesamtgesellschaftlichen Diskurs sehr bestimmend ist. Menschenrechte als Assimilationsinstrument. Also, genau. Geht es bei den Gleichheitsforderungen zum Beispiel, die Menschenrechte ja verkörpern und natürlich auch stellen an Akteurinnen einer Schule beispielsweise, geht es da darum, sozusagen so etwas wie einen gesellschaftlichen Konsens, eine nennen wir mal unter Anführungszeichen Leitkultur durchzusetzen, gegenüber Subkulturen, die unter den Schülerinnen bestimmender sind, die diese Gleichheitsansprüche und Anforderungen nicht nachkommen wollen können.
Oder vermeintlich nicht nachkommen.
Also, da gibt es natürlich auch sehr viel, wie soll ich sagen, Projektionen und Übertragungen, haben wir festgestellt. Was für eine Rolle spielen da Menschenrechte? Ne? Mhm. Also wie kann man Menschenrechte vermitteln, positionieren in einem Schulalltag, der so stark von Hierarchien und von solchen gesellschaftlichen, auch politischen Ansprüchen geprägt ist?
Und Verwerfungen und ja, also es sind ja tatsächlich nicht nur Ansprüche, sondern es ist ja auch zum Teil eine politische Instrumentalisierung. Ja. Also ja. Ja, wir reden immer in der Vergangenheitsform. Vielleicht sollen wir dazu noch ein bisschen etwas sagen, warum wir von der Vergangenheit reden.
Ja, also das war eigentlich für uns alle ein bisschen klar jetzt zum Schluss, dass man einfach ressourcentechnisch, also die Schulen haben eigentlich wenig Ressourcen. Wir haben eben meine 10 Stunden und meine Office-Ausstattung und alles andere geht dann irgendwie ein bisschen unter. Also wenn eine Schule mal irgendwie einen Workshop bräuchte oder man sagt, das wäre jetzt vielleicht was, eine gute Anschaffung oder ein guter Ausflug oder was auch immer für die Schule, ist halt eigentlich nie möglich, das dann ressourcentechnisch irgendwie zu organisieren. Und das hat uns einfach mittlerweile zu dem Punkt gebracht, zu sagen, wir wollen so nicht mehr weitermachen, weil wir immer gefordert haben, dass wir mehr Ressourcen brauchen, einfach um das qualitativ hochwertig zu machen, unsere Arbeit. Ja, und war dann eigentlich sehr einstimmig, würde ich sagen, von uns zu sagen, dass.
Und es hat auch einen prinzipiellen Dissens mit der Landespolitik und mit der Bildungsdirektion gegeben, muss man auch sagen.
Ja.
Weil da ist uns dann in den Verhandlungen, wo es eigentlich um Subventionen gegangen wäre.
Um mehr.
um
Aufstockungen, genau.
Ja. Weil vom Land haben wir bisher keine Subventionen gehabt. Also da hat es Verhandlungen gegeben. Aber da ist uns dann sehr deutlich signalisiert worden, dass man das Konzept in dieser Form nicht will. Mhm. Das heißt, dass man keine Organisationsentwicklung oder schulbegleitende Instanz haben will, die von außen kommt. Ja. Sondern wenn, dann macht es die Bildungsdirektion mit ihren Qualitätsmanagementvorgaben direkt an die Schule sozusagen. Und einen externen Player möchte man da nicht haben. Also das Einzige, was externe Institutionen oder Organisationen an der Schule machen können, sind eben so punktuelle Workshop-Angebote, wo wir eben gesagt haben, das empfinden wir auf Dauer als ungenügend, weil sich da sozusagen an der Struktur, am System Schule nichts ändert und Menschenrechte da immer nur sozusagen eine Materie, eine Unterrichtsmaterie bleiben, über die man spricht, aber die sozusagen nicht die konkrete Praxis und den Alltag an der Schule prägt.
Genau, und das ist ja Workshop einfach immer nur so ein Feuerlöscher oder sehr oft, den holt man halt, wenn man es jetzt braucht. Aber es wäre ja viel besser, wenn das einfach ein bisschen präventiver gearbeitet wird, dass man auch im Lehrerkollegium dann vielleicht sagen kann, das können wir jetzt so oder so lösen. Genau, also wenn es vielleicht einmal im Mobbing oder so geht, dass das einfach schulintern gelöst werden kann und dann nicht man irgendwie sofort einen Workshop buchen muss, wo jetzt wer kommen muss und helfen muss.
Und deswegen haben wir beschlossen, sozusagen das jetzt mit diesem Jahresende dann zu einem Ende zu bringen in dieser Form. Es wird wahrscheinlich eben weiterhin Menschenrechtsbildungsangebote geben, natürlich, weil sie sind notwendig und sinnvoll, aber jedenfalls in der Form einer individuellen Schulbegleitung hin zu einer Auseinandersetzung mit Menschenrechten auf unterschiedlichsten Ebenen rund um die Schule und in der Schule. Das wird jetzt jedenfalls dann ab diesem Jahr erstmal so in Salzburg nicht mehr geben.
Aber das Desiderat und die Erwartung an eine Menschenrechtsstadt bleibt trotzdem die, ein Mainstreaming für Menschenrechtsbildung an den Schulen zu machen und das so nachhaltig zu gestalten, dass es auch wirklich systemverändernd wirken kann und nicht nur punktuell mit Inhalten an die Schülerinnen herangetragen wird, mit Menschenrechtsinhalten.
Ja, und solange die soziale Herkunft der SchülerInnen nach wie vor so bestimmend ist, was den Bildungserfolg der SchülerInnen angeht, gibt es da einfach viel zu tun und einen riesengroßen Handlungsbedarf.
Ja. Gut, ein schönes Schluss. Es heißt schön nicht, aber
ja, genau.
Ein stimmiges Schlusswort. Und vielen Dank für das Gespräch.
Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning.